Bayern 2. Grenzenlos hören. Katholische Welt. Immer sonntags um 8 Uhr.
Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen.
Es ist eine merkwürdige Geschichte, die der Apostel Lukas da in der Bibel erzählt. Diese Geschichte vom 50. Tag nach der allen Naturgesetzen widersprechenden Auferstehung des Mannes namens Jesus, an dem scheinbar der Wind ein Wissen, eine gemeinsame Vision, eine überwältigende Energie in das Haus der Apostel trägt. Von Pfingsten sprechen wir seitdem. Und seit 1881 Jahren wird dieser Tag gefeiert, auch als Geburtstag der Kirche.
Ein überaus eigenartiger Mythos, zumindest aus der heutigen, rationalen und gänzlich nüchternen Sicht. Hörte ein Psychiater heute von so einem Ereignis, dann würde er sich wohl fragen, welches Halluzinogen welcher Droge da mit im Spiel war. Fragte man eine Psychologin, dann würde sie wohl von einer kollektiven, ekstatischen, bewusstseinsverändernden Erfahrung reden. Und ein Arzt hätte möglicherweise eine Einweisung der 12 Apostel in die Psychopathologie veranlasst. Wir aber feiern das Ereignis mit Liturgien und diversen Bräuchen, pflanzen Bäume, flechten Kränze, schmücken Ochsen, versteigern Ziegen. Doch was es tatsächlich mit diesem Heiligen Geist auf sich hat, der da über die Apostel kam, weiß niemand so genau. Er ist die große Unbekannte in der göttlichen Dreifaltigkeit.
Ist es ein Zufall, dass auch das, was wir zwischen unseren beiden Ohren vermuten, seitdem ein Rätsel ist? Das, was wir Geist nennen, Seele, Psyche oder Bewusstsein? Das, was jeder spürt und was doch gänzlich unsichtbar ist? Das, was uns denken, fühlen und sehnen lässt? Das, was Träume schafft, innere Bilder generiert, Visionen anderer Welten und Lösungen eingibt?
Und von dem trotz Jahrhunderten des Forschens, Suchens und Sezierens, trotz Neurowissenschaft und künstlicher Intelligenz immer noch keiner so richtig weiß, wie Geist funktioniert, Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle. All das in diesen 1400 Gramm Gehirn, gerade mal 2% der Körpermasse, in denen sich 130 Milliarden Nervenzellen verbergen, mit 100 Billionen Schaltstellen, die vernetzt mehr Verbindungen eingehen können, als es Atome im Universum gibt.
Ist das nicht auch Heiliger Geist? Schlicht wunderbar?
Die einen sehen die Seele als ein Ding, was durch die Zeiten und die Inkarnationen flattert, aber immer wieder als benennbares Individuum. Ich liebe die Beschreibung von C.G. Jung, der sagte, wir müssten uns mit dem Mysterium aussöhnen, dass der Körper das äußerlich offenbarte Leben der Seele sei und die Seele das innerlich angeschaute Leben des Körpers und dass die beiden eigentlich eins sind und nicht zwei, sodass die Seele nicht die ursprüngliche Natur darstellt, sondern das, was den Körper beseelt, das, was lebt, das, was uns atmen macht, das, was uns wahrnehmen macht, das, was uns fühlen macht, das, was uns denken macht. Die Seele als ein Prozess gesehen der Anteilnahme am materiell gelebten Leben.
Sagt der Arzt, Psychologe und Therapeut Wolf Bündig nach 50 Jahren Arbeit an der Seele. Eine Sichtweise von vielen. Wer wissen will, wo die Erforschung dieser mysteriösen Wunderwerke von Seele, Geist und Bewusstsein heute steht, der trifft auf eine verwirrende Vielfalt von Theorien, die nebeneinander stehen. Und auf eine Unzahl von Daten aus der neurologischen Forschung, die zwar das Hirn, seine Netzwerke und Synapsen erforscht, von Neurotransmittern und Botenstoffen redet, aber darüber Seele und Bewusstsein am liebsten abschaffen würde. Und auf streitende Naturwissenschaftler und Philosophen, die es jeweils besser wissen wollen, sowie auf schweigende Mystiker, die tiefere Antworten wissen, aber keine Worte dafür finden.
So viel ist klar. Weil von Innenwelten die Rede ist, fällt die objektive Erforschung mehr als schwer. Weil für Erfahrungen vor der Sprache die Worte fehlen, herrscht oft genug Begriffsverwirrung. Da werden Worte wie Bewusstsein, Geist und Seele immer wieder anders benutzt. Worin man sich mühsam einig ist, Bewusstsein bedeutet das Wahrnehmen von Gedankeninhalten. Es liefert uns die eine Wahrnehmung einer inneren und äußeren Welt, spiegelt uns, was wir reflektierend erkennen, formt ein Selbstbewusstsein und gibt uns im besten Falle Lebenssinn. Bewusstsein ist zugleich aber auch die nur kleine Spitze eines Eisberges. Unter der Oberfläche liegt das Unbewusste, Vorbewusste, die unbeachtete Information. Wir wissen viel und wenig, sagt der Göttinger Neurobiologe Gerald Hüther.
Über die Struktur, über die Anatomie, auch über bestimmte elektrophysiologische und chemische Prozesse, die im Hirn ablaufen, haben wir tatsächlich in den letzten 100 Jahren unglaublich viel erfahren. Seitdem wir diese bildgebenden Verfahren haben, mit denen man nun auch noch darstellen kann, in welchen Bereichen im Hirn es zu besonderen Aktivierungsprozessen kommt, wenn man was ganz Bestimmtes macht, fängt auch an, verständlich zu werden, was im Hirn eigentlich so vorgeht, wenn Menschen ihre Aufmerksamkeit auf irgendetwas richten, wenn sie ihr Bewusstsein schärfen oder wenn sie beispielsweise meditieren und in einen anderen Bewusstseinszustand übergehen. Aber viel mehr, als dass die Hirnforscher beschreiben können, wo es im Hirn flackert, wenn man was Bestimmtes macht, wird man aus der Hirnforschung im Zusammenhang mit Bewusstseinsforschung nicht erfahren können.
Die naturwissenschaftliche Erforschung hat die Seele fast verscheucht. Sie sieht das Bewusstsein fast nur noch als eine metaphysisch aufgeblähte Metapher für schlichte, organische Hirnchemie. Geist ist da kaum mehr als der Dampf der arbeitenden Materie. Wo Philosophen und Theologen das Bewusstsein als entscheidende Funktion zur Integration von Erfahrung und sinnstiftender Orientierung sehen, wird es bei den Materialisten zum Nebeneffekt eines mentalen Systems aus Zellen und Synapsen.
Vorherrschend ist heute genau dieser reduktionistische Ansatz, der mentale Leistungen und subjektive Empfindungen auf chemische und elektrische Prozesse reduziert. Da wird der Geist zu einem physikalischen Zustand. Für Daniel Dennett beispielsweise, den wohl wichtigsten darwinistischen Philosophen, ist das Hirn nichts anderes als eine virtuelle Maschine samt Prozessor, die aus Massen von einströmenden Informationen ein funktionierendes Steuerungssystem koordiniert.
Alle organischen Phänomene lassen sich auf physikalische Mechanismen zurückführen. Alle Theorien, die von einer geistigen Kraft ohne Materie ausgehen, sind einfach falsch. Alles ist organisch und mechanisch begründbar. Das ist die Essenz des menschlichen Bewusstseins.
Eine Haltung, die einlädt zur Entwicklung von futuristischen Bewusstseinstechnologien. Von intelligenten militärischen Robotern über Supercomputer und Gehirnchips bis hin zu künftigem künstlichen Leben oder Mischwesen aus Mensch und Maschine. Überzeugungen, die letztlich auch die philosophisch-geistigen Grundlagen der westlichen Kultur und ihrer humanistischen Ethik beiseite fegen. All das ist auf dem Weg. Nicht ohne Gefahr.
Deshalb hält sich eine hartnäckige Fraktion sogenannter Dualisten, die Materie und Geist als zwei eigenständig existierende Kräfte sehen. Im wissenschaftlichen Streit nennt man sie auch die Mentalisten oder neue Mystiker. Für sie ist Bewusstsein eine feste Größe im Universum, ähnlich wie Raum, Zeit oder Masse und nicht reduzierbar auf graue Zellen, Neurotransmitter und Synapsen. Sie sehen, gemeinsam mit den Vordenkern einer ganzheitlichen Gegenkultur, Geist und Bewusstsein als möglicherweise ewiges Geheimnis. Da bleibt Platz für traditionelle, integrale und religiöse Erklärungsansätze und Fragen, sagt der englische Bewusstseinsforscher und Ökologe Paul Devereux.
The basic pattern we can see that as our westernized type of culture has evolved.
Die Grundmuster, die wir in unserer westlichen Kultur wahrnehmen, prägen unser Alltagsbewusstsein und haben unser Ego mehr und mehr verhärtet. Wir haben in unserer kulturellen Wahrnehmung immer weniger zarte oder poetische Gefühle für die Natur. Und dieses rein rationale Bewusstsein kreiert dann das, was wir Realität nennen, was wir für unsere Identität halten und was wir mit der Welt anstellen. Stattdessen müssen wir nach der wirklichen Natur des Bewusstseins fragen. Wird das wirklich im menschlichen Gehirn nur durch die Interaktion kleiner grauer Zellen als ein neurologisches Phänomen erschaffen? Oder ist das Bewusstsein nicht ganz was anderes? Vielleicht ein Feldeffekt, der die ganze Natur durchzieht und sich in unserem Nervensystem auf besondere Weise ausprägt? Unsere Vorfahren hatten dafür einen wunderbaren Begriff, Anima Mundi, die Seele der Erde.
Was in jüngster Zeit aus diesen zwei extremen Polen erwuchs, ist der Versuch der Integration der zwei gegensätzlichen Ideologien. Hier werden beide Ansätze gewürdigt, der naturwissenschaftlich-materielle wie der geisteswissenschaftlich-transzendente. Doch keine der beiden wird als einzige Erklärung des Wunderwerks Geist akzeptiert, sagt der Psychologe Silvester Walch, Autor des jüngst erschienenen Buches »Vom Ego zum Selbst«.
Wir brauchen die Naturwissenschaft, um die am Bewusstsein beteiligten Hirnaktivitäten verstehen zu können. Die Geisteswissenschaft aber befasst sich mit der Innenseite des Bewusstseins, also mit der geistigen Seite und mit Fragen, wie und was kann der Mensch mit Hilfe des Bewusstseins empfinden oder erkennen. Der Dialog zwischen Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft ist beim Thema Bewusstsein nicht nur erforderlich, sondern zwingend notwendig.
Dabei kann die Hochzeit zwischen Innen- und Außensicht enorm fruchtbar sein. So übernahmen die Geisteswissenschaften bereitwillig die sehr naturwissenschaftliche Idee der Evolution.
Der neue Gedanke lautet, dass die Evolution sich nicht nur im Naturreich ereignet hat, sondern auch im Geist. Das heißt für die moderne Bewusstseinsforschung nichts anderes, als dass auch das Bewusstsein einer ständigen Weiterentwicklung unterliegt, kulturell und kollektiv ebenso wie individuell. Der Philosoph Jens Heisterkamp erläutert diesen Ansatz und seine Pioniere.
Jean Gebser ist da zu nennen oder in unserer Gegenwart vor allem eben Ken Wilber. Und die unterscheiden da sehr elementar eine magische Stufe des Bewusstseins, ganz in der Frühzeit der menschlichen Bewusstseinsentwicklung, wo eigentlich eine direkte, unmittelbare Einwirkung von Geistigem in Physisches angenommen wird, also ein unmittelbares Wirken von Naturgöttern. Dann eine mythische Stufe, wo man sich das Göttliche eher bildhaft vorstellt, wo das eher in Geschichten erzählt wird und auch wirkt. Und dann durchlaufen wir als Menschheit eine rationale Stufe, wo das alles sehr stark in den Hintergrund tritt und man eher versucht, vielleicht auch philosophisch, gedanklich sich dem Phänomen des Bewusstseins selber zu nähern. Und für Gebser und Wilber stehen wir eben in der Gegenwart in einer Phase, da hat Gebser diesen Terminus vom integralen Bewusstsein geprägt, wo wir, nachdem wir diese rationale, diese verstehende und gedanklich klärende Phase durchlaufen haben, diese bewahren und uns jetzt sozusagen diese früheren Stufen eines umfassenderen Einsseins mit der Welt wieder auf höherem Bewusstseinsniveau zurückerobern.
Das würde einerseits heißen, dass sich unser geistiges Potenzial, ohne das Alte zu verlieren, immer weiter entfaltet und andererseits bedeuten, dass auf dieser Welt viele Bewusstseinsstufen nebeneinander existieren. Das Rationale der westlich entwickelten Welt, das Mythologische von religiösen Fundamentalisten, Stämmen und Clans, das magisch-archaische von indigenen Völkern.
Während sich nun zudem global integrale Qualitäten geistiger Vordenker ausbilden, die all diese Ebenen betreten können, um mit ihnen zu jonglieren. Forscher wie der amerikanische Psychologe Don Beck haben daraus in jüngster Zeit dynamische Entwicklungsmodelle gestaltet. Er spricht von Spiral Dynamics.
There must be some human dynamic that forms systems.
Es gibt im menschlichen Geist eine Dynamik, die neue Gedankensysteme und Bewusstseinsebenen erschafft, die dann über alte Glaubenssysteme hinausgehen. Das braucht die menschliche Natur, um neue Probleme zu lösen. Indem sie das tut, schafft sie dynamisch neue Denkmuster und Werte. Wir haben in uns Bewusstseinsstufen wie russische Babuschka-Puppen. Eine Puppe in einer Puppe in einer Puppe. Wir haben in uns auch die Denkweise einer Stammesgeschichte und in unseren familiären Ritualen sind die immer noch sehr lebendig. Aber dann haben wir auf dieser Bewusstseinsebene neue gebildet. Und so weben wir ständig an neuen Systemen und Bewusstseinsebenen.
Doch während sich die natürliche Evolution wie von alleine durch die Zeitalter hindurch weiterentwickelt, scheint es auf der Ebene des individuellen Menschen eine Absicht zu brauchen, neugierig und forschend in die eigene Tiefe hinabzusteigen, um in der inneren Entwicklung auf eine höhere Ebene zu kommen.
Erkenne dich selbst stand schon vor 3000 Jahren über der Höhle von Delphi. Zu allen Zeiten haben sich Menschen aufgemacht, sich selbst zu erkunden. Heute fühlen sich immer mehr Menschen gerufen, diesen Weg zu gehen, sagt die Meditationslehrerin und Körpertherapeutin Gabriele St. Clair.
Es ist auch die Sehnsucht, die Wahrheit zu erkennen, wie auch immer sie sich ausdrücken mag. Ich bin nicht mehr nur bestrebt nach Glück, sondern ich will mehr wissen, ich will bewusst sein. Ich möchte die Welt verstehen im Tiefsten. Es ist eine Sehnsucht, die Welt, mich selbst, den Organismus in der Tiefe zu verstehen. Und aus dieser dritten Ebene entsteht dann eine Fragestellung an uns selbst. Was ist eigentlich diese Ganzheit, wenn ich mich in der Tiefe selbst erkenne?
Um die noch nicht entdeckten Tiefen des Bewusstseins auszuloten, lag es nahe, dorthin zu schauen, wo sich der Geist auf neue, weitere, ungewohnte Ebenen erhob, in außergewöhnliche Bewusstseinszustände.
Ekstasen, Trancen, Halluzinationen, Visionen. All das, was es auch schon immer gab, aber was in der rationalen Neuzeit allzu oft pathologisiert worden war. Mit oft dramatischen Konsequenzen für Vorreiter neuer Ebenen des Bewusstseins, die nicht selten in Irrenhäusern landeten. Schon vor einem halben Jahrhundert machte sich der heute 80-jährige tschechisch-amerikanische Psychologe Stan Grof daran, solche Erfahrungen zu erforschen und begründete damit die transpersonale Psychologie.
Die Arbeit mit geänderten Bewusstseinszuständen zeigen, dass die menschliche Psyche unter ziemlich normalen Umständen, also dieses ganze Spektrum von Erfahrungen, zum Beispiel Erfahrungen von Tod und Wiedergeburt oder Erfahrungen von mythologischen Figuren, Gottheiten und so weiter, das, was Jung als archetypische Erfahrungen bezeichnet, oder Erfahrungen von mystischer Vereinigung mit anderen Leuten, mit der Natur, mit dem Meer, mit dem Kosmos und so weiter, Erfahrungen des göttlichen Lichtes. Das sind alles Erfahrungen, die die menschliche Psyche unter ziemlich normalen Umständen erfahren kann. Es ist wichtig, dass wir unsere Topografie der Psyche sehr ausdehnen, um diese Zustände zu erläutern.
Aus Sicht der transpersonalen und humanistischen Psychologie sind das erst einmal keine pathologischen Zustände, sondern meist plötzliche Einbrüche einer größeren Wirklichkeit. Gar nicht unähnlich der überwältigenden Erfahrung, die Apostel Lukas im Neuen Testament beschreibt.
Eine solche Erfahrung ist seit der enormen Fortschritte der Medizin in der Behandlung Schwerstverletzter schon fast zum Allgemeingut geworden. Während früher kaum jemand vom Tod wieder ins Leben geholt wurde, geschieht das heute weltweit tagtäglich. Weil entsprechend viele vom dabei Erlebten berichten konnten, gibt es heute Forscher wie Kenneth Ring, welche die Nahtoderfahrung wissenschaftlich untersuchen können.
The experience often begins with a feeling of tremendous peace and well-being.
Die Erfahrung beginnt mit einem Gefühl außerordentlichen Friedens und Wohlgefühls. Im weiteren Verlauf entsteht das Gefühl, sich vom physischen Körper zu lösen. Manche können ihn auch von oben sehen und beschreiben es wie die Essenz, die sich aus einer Hülle löst. Wovon die Leute dann berichten, ist das Gefühl einer schneller werdenden Bewegung durch einen dunklen, weiten Raum. Dann nehmen sie weit weg ein Licht wahr, das schnell größer wird. Ein strahlendes Licht ohne sichtbare Quelle, mit einem hohen Energiepotenzial. Ein lebendes Licht sozusagen. Es umschließt die Person und hüllt sie in ein Gefühl reiner Liebe und völliger Akzeptanz. Allwissen scheint in sie hereinzuströmen. Und das Individuum beginnt zu glauben, dass es selbst aus diesem Licht gemacht ist, immer in diesem Licht war und nun nach Hause kommt, zurück zu seiner eigentlichen Natur.
Nicht wenige berichten von detaillierten Lebensrückblicken, in denen Zeit und Raum wie aufgehoben zu sein scheinen. Oder von Begegnungen mit religiösen Autoritäten, bevor sie, wie von einem Sog ergriffen, wieder in ihren Körper zurückkommen.
Faszinierend mögen diese Berichte wirken, weil das Thema Tod in unserer Kultur von so viel Ängsten, Mythen und Verdrängung beherrscht wird. Erstaunlich werden sie aber erst durch die Langzeitwirkung, die eine solche außergewöhnliche Erfahrung für die betroffenen Menschen hat.
Many of them do lose permanently their fear of death.
Die meisten verlieren die Angst vor dem Tod. Sie schätzen ihr Leben mehr, sie genießen es mehr und sie akzeptieren sich selbst mehr. Ein anderer deutlicher Verhaltenswandel kommt darin zum Ausdruck, dass sie sich mehr um andere sorgen,
nicht nur um andere Menschen, sondern auch um Tiere, um die Natur oder die ganze Welt. Sie sind in ihrer ganzen Ausrichtung weniger materialistisch. Sie sind nicht so erfolgsorientiert, weniger darauf aus, jemand zu sein, große Ziele zu verwirklichen oder Leute zu beeindrucken. Sie entwickeln ein spirituelles Interesse. Sie trauen dem Universum, in dem sie leben, auf eine neue Art und Weise. Nicht, dass sie religiöser sind im konventionellen, dogmatischen Sinn. Sie fühlen sich einfach Gott nah, aber haben eine eher universalistische Spiritualität.
Auch im existenziellen Drama des Sterbens scheint etwas zu wirken, was den alten Mythen vom Heiligen Geist nicht unähnlich ist. Doch es gibt auch noch zahlreiche, weit weniger gefährliche Zugänge zu solchen Räumen. Die Forschung kennt viele Wege zu dem, was in der Regel eine mystische Erfahrung genannt wird.
Heute geht die Bewusstseinsforschung davon aus, dass gut die Hälfte der Menschheit solche Erfahrungen mindestens einmal im Leben macht. Sie können durch Krankheiten und Identitätskrisen ausgelöst werden, durch psychedelische Drogen, aber auch in einer intensiven Naturerfahrung, beim Hören großartiger Musik, in einem sexuellen Höhepunkt, in einem Ritual oder in religiöser Trance und Ekstase. Thorsten Passy, Bewusstseinsforscher an der Universität Hannover, benennt wesentliche Merkmale.
Ein Ergriffenheitszustand oder ein Versunkenheitszustand besonderer Art muss vorhanden sein. Es sollte zu einer Transzendenz von Raum und Zeit kommen, dass das Ich quasi sich auflöst und in ein Einheitserleben übergeht, in dem Zeiterleben im Sinne der Ewigkeitsempfindung verändert ist, häufig auch verbunden mit Glückseligkeitsgefühlen, einem Gefühl der Heiligkeit und dieses Gewahrsein, das ist eigentlich die höhere Wahrheit. Das haben fast alle, die so eine Erfahrung haben. Und die Auswirkungen können dramatisch sein auf die Persönlichkeitsentwicklung, auf ihre Weltanschauung, auf die Werteorientierung, auf die handlungsleitenden Motive, auch eine größere Akzeptanz dem eigenen Leben gegenüber, mehr Liebesempfinden, mehr Offenheit und eine Abkehr von materialistischen Werten. Das heißt also, Status ist nicht mehr in dem Maße von Bedeutung. Also es sind schon Dinge, die von sich aus so eine Qualität haben, die einen in Richtung persönliche Weiterentwicklung, persönliches Wachstum und so weiter sehr inspirieren können.
Solche Erfahrungen sind keine Neuentdeckung. Im Gegenteil, sie reichen zurück bis zu den Anfängen der Menschheit und zur Mutter aller Religionen, dem Schamanismus. Zahlreiche indigene Völker kultivierten solche außergewöhnlichen Bewusstseinszustände über Jahrtausende, bis in die Gegenwart. Alle großen religiösen Texte beschreiben solche Erfahrungen. Die Bibel ist ebenso voll davon wie der Koran und andere heilige Skripten.
Doch oft sehr verschlüsselt. Denn der persönliche Zugang des individuellen Bewusstseins zum Heiligen brauchte keinen priesterlichen Mittler mehr. Mystiker wollten sich nichts mehr sagen lassen von kirchlichen Autoritäten, die oft weniger vom Göttlichen wussten als die Bewusstseinspioniere. Hunderte von Gottsuchern landeten auf dem Scheiterhaufen. Und auch heute noch müssen jene, die Gott innen suchen, mit Strafe und Verweisen rechnen, sagt der christliche Mystiker Willigis Jäger, der von Rom mit einem Schweigegebot belegt wurde.
Es ist schade, dass die Institution sich so schwer nur öffnet, aus lauter Angst natürlich vor den Mystikern, die die Urerfahrung ihrer sogenannten Stifter machen und dann auch ihre Urerfahrung entsprechend artikulieren, formulieren. Und diese Artikulation muss nicht unbedingt eine traditionell theologische sein. Sie kommt meistens aus dem poetischen Bereich, sie kommt jedenfalls nur sehr selten aus einer traditionellen christlichen Terminologie.
In der Bibel heißt es bei Paulus und Johannes schlicht: Der Geist weht, wohin er will. Da scheint er nicht gebunden an enge Formulierungen, institutionelle Vorgaben und ewig festgelegte Strukturen, sondern er scheint als intelligente Energie die ganze Welt zu durchstrahlen und überall vorhanden zu sein.
Dann wäre es die Aufgabe der Suchenden und Glaubenden, ihn zu finden. Immer wieder neu und immer wieder anders. Und die Suche nach dem Mysterium Geist geht weiter, wenn man den Neurobiologen Gerald Hüther fragt, der das Bewusstsein nochmal ganz woanders verortet. Er sieht es nicht irgendwo im Kopf des einzelnen Menschen, sondern als ein soziales Feld, das erst im Austausch zwischen Menschen entsteht.
Ich glaube, dass da viele Hirnforscher auch schnell in die Falle rennen und da versuchen, irgendwo im Hirn eine Stelle zu finden, wo das Bewusstsein sitzt. Und das wird ihnen damit nicht anders gehen als mit der Sprache. Wo will man im Hirn die Sprache lokalisieren? Und dann kommen die Hirnforscher und sagen, na klar, da gibt es ein Sprachzentrum und da sitzt die Sprache. Und dann muss ich sagen, ja, aber mein lieber Freund, wenn mit dem gar keiner jemals im Leben gesprochen hätte, da hätte der zwar ein Sprachzentrum und trotzdem könnte er nicht sprechen. Das heißt, der Sitz der Sprache ist nicht dieses Sprachzentrum. Das kommt nur da rein, aber nur dann, wenn man miteinander redet. Das heißt, der Sitz der Sprache ist das gesprochene Wort. Wenn wir das jetzt aufs Bewusstsein übertragen, heißt es, es gibt gar keinen Ort im Hirn, wo das Bewusstsein sitzt, sondern es gibt lediglich Beziehungen zwischen Menschen, die von Bewusstsein geprägt sind.
Da wird deutlich, die Frage nach dem Bewusstsein, nach Seele und Geist, ist noch längst nicht beantwortet. Eher wirkt es so, als hätten jene, die meinen, sie wüssten die Antwort schon, die Dimension der Frage noch gar nicht verstanden.
Wie weit das Rätsel reicht, ob man es jetzt Bewusstsein, Seele oder Heiligen Geist nennt, wird erahnbar, wenn man den Entdeckungen des Münchner Astrophysikers Harald Lesch lauscht, der einfach nur Sterne erforschen wollte und plötzlich in seinem eigenen Kopf landete.
Wenn Sie sich Bilder anschauen von der großräumigen Struktur des Universums und Sie schauen sich ein Bild an, wie neuronale Netzwerke in unserem Gehirn funktionieren und Sie ziehen beide Bilder auf die gleiche Auflösung, sehen Sie dasselbe. Also auf solche Gedanken könnte man kommen. Dass also unter Umständen viele Dinge im Universum nichts anderes sind als ein großer Gedanke. Aber das ist nur ein Vergleich eigentlich, aus der Impression, die man hat, wenn man das sieht.
Da stellt sich die Frage, wohin der Geist wohl weht. Ihn auf ein paar Chemikalien und elektrische Impulse zu reduzieren, scheint wahrlich zu simpel. Geht es um Vertiefung? Um höhere transpersonale Ebenen bis zur Erleuchtung? Oder um neue Formen kollektiven und universellen Bewusstseins? Um Mystik oder spirituelle Evolution? Um eine neue Ethik, die verbietet, den Geist zu missbrauchen oder zu technisieren? Das Wunder scheint zu groß, um es Ideologen zu überlassen oder einfach ad acta zu legen.
Vor knapp 2000 Jahren ergoss sich der Heilige Geist über 12 Menschen. Vielleicht sind wir heute an dem Punkt, wo die Weite dessen, was wir Bewusstsein, Geist und Seele nennen, mehr berührt als nur ein Dutzend Apostel. Wo die zahlreichen mystischen Traditionen und die Vielfalt der Bewusstseinswelten uns zahlreiche Wege zu einer Wahrheit weisen. Wir sollten wissen, welche dieser Ebenen wir vertiefen und erleben wollen. Denn wir stehen an der Schwelle, Bewusstsein und Seele naturwissenschaftlich überflüssig zu machen und können uns doch entscheiden, den Hinweisen zu folgen, die ein noch viel größeres Rätsel andeuten und ein weiteres Zeitalter des Suchens versprechen, schließt der Bewusstseinsforscher Winfried Belschner von der Universität Oldenburg.
Es sind im Augenblick, sagen wir noch, erweiterte Bewusstseinszustände, weil eben unsere Kultur sagt, eigentlich sollst du im Alltagsbewusstsein leben. Das, was im Augenblick eben noch als außergewöhnlich gilt, das könnte sogar sagen, das sollte selbstverständlich werden, das sollte normal werden. Und ich kann mir eine Kultur vorstellen, in der es völlig selbstverständlich geworden ist, dass wir das, was wir im Augenblick erweiterte Bewusstseinszustände nennen, dass das völlig normal geworden ist und wo wir dann nicht mehr eben sagen, oh, das ist erweitert, sondern nein, wir können sozusagen unser Bewusstsein auf diesem ganzen Spektrum der Bewusstseinszustände, können wir modulieren. Diese Einschätzung, dass das spirituelle Erleben, dass das religiöse Erleben so etwas ganz Absonderliches ist, das könnte sich auf einmal auflösen, weil wir auf einmal merken, nee, das muss gar nicht so absonderlich sein. Und das ist auch nicht nur etwas, was einigen auserwählten Leuten möglich ist, sondern eigentlich trägt jede und jeder von uns dieses Potenzial mit herum.